ARD.
Das war jetzt das Kurze.
Das war eine Kurzversion.
Ja, also dass kein Mensch weiß, das war eigentlich nur das Ende.
Ja.
Also das Warum haben wir früher mal als Ende verwendet. Ich bin aus Versehen
Deutsch. Du bist verrückt drauf heute, ne?
Ja, naja, also aus Vogel. Versehen. Deswegen ist die Frage, brauchen wir jetzt das Original-Opening, wo auch nochmal unsere Namen gesungen werden,
nee, damit man weiß, wer hier spricht? Ich weiß, wer du bist.
Okay, alles klar.
Ich kenne dich ja schon so lange.
Ich spiele jetzt nicht, ne, das andere.
Nee.
Es reicht, dass wir jetzt den Schluss gespielt haben.
Ja, natürlich, absolut, absolut.
Okay. Okay, Anke Engelke.
Okay, Christian Thees.
Dann soll es so sein. Thomas hat uns geschrieben. Okay. So, Achtung, pass auf. Thomas wohnt in Hörstel in Nordrhein-Westfalen. Der hört uns erst seit einigen Wochen übrigens und ackert sich durch ganz viele Folgen durch gerade. So, meine Geschichte. Mein Vater wurde 1926 in Ungarn geboren, in Level, einem kleinen Dorf nahe der österreichischen Grenze. Sein Vater hatte die Familie über Nacht mit unbekanntem Ziel verlassen, sodass er mit seiner Mutter und Schwester allein aufwuchs. Er sprach akzentfreies Deutsch und wurde 1944 aufgrund eines Abkommens zwischen Ungarn und Deutschland in die deutsche Wehrmacht einberufen. Also der Vater. Mhm. Bei den letzten Kämpfen in Ostpreußen wurde er durch Granatsplitter schwer verwundet, lag 2 Tage im Schnee und durch zurückgehend deutsche Einheiten gefunden und gerettet. Leider waren ihm Füße und Finger erfroren. Nein. Er kam in ein Lazarett nach Kaiserslautern, wo ihm die Zehen amputiert werden mussten. Die Finger zum Glück nicht, sie blieben aber verkrüppelt. Er blieb 18 Monate im Lazarett, bis er wieder laufen konnte. Ist übrigens nicht nur eine schreckliche Geschichte, also keine Sorge. In dieser Zeit hat die ungarische Regierung ein Gesetz verabschiedet, das allen Ungarn die Staatsbürgerschaft aberkennt, die in der Wehrmacht gekämpft haben, aber bis 1946 nicht nach Ungarn zurückgekehrt sind. Dieses war meinem Vater mit seiner Verwundung gar nicht möglich. Er bekam also einen Pass als heimatloser Ausländer. Mit diesem Pass durfte Deutschland nicht verlassen werden. Nach seiner Genesung kam er nach Osnabrück in ein britisches Sammellager. In Osnabrück lernte er meine Mutter kennen, die aus Schlesien zu ihrer Tante hierher geflüchtet war. Sie heirateten. Dadurch verlor meine Mutter ihre deutsche Staatsangehörigkeit, da nach damaligem Besatzungsrecht ein heimatloser Ausländer keine Deutsche heiraten durfte. Auch sie bekam diesen Ausweis. Als das Lager aufgelöst wurde, ging es nach Osterode am Harz in eine ehemalige Kaserne. Hierher wurden alle Ungarn zusammengeholt, die sich noch in Deutschland befanden. 1958 wurde ich dort geboren. Auch ich bekam den Status heimatloser Ausländer, da nach damaligem Recht dies so üblich war. Wir blieben in Osterode, nahmen Kontakt zu meiner ungarischen Oma auf, die uns auch im Rentenalter 2-mal besuchen durfte. Durch den kommunistischen Machtbereich war dies nicht so einfach. Wegen unseres Passes durften wir eigentlich nicht aus Deutschland ausreisen, aber 1976 war die Sehnsucht meines Vaters nach seiner Heimat so groß, dass wir auf gut Glück versuchten, nach Ungarn zu reisen. An der österreichischen Grenze wurden wir nicht kontrolliert, aber an der ungarischen. Oh. Die Grenzposten schickten uns zurück. Mit diesen Pässen war die Einreise verboten.
Nein.
Wir mussten zurück. Da 3 Wochen Sommerurlaub angesagt war, blieben wir einfach in Österreich, und zwar in Neusiedl am See. Nachdem ein Quartier besorgt war, wollten wir essen gehen. An einer Gaststätte befand sich ein Aushang mit der Mannschaftsaufstellung der örtlichen Fußballmannschaft. Wahrscheinlich war dies das Vereinslokal. Zu meinem Erstaunen spielte in der Mannschaft ein Bochtalowski. So heißt nämlich Thomas.
Oh.
Bochtalowski.
Okay.
Abends sprachen wir darüber mit unseren Vermietern. Die sagten uns, dass es hier mehrere Bochtalowskis gibt und nannten uns einige Adressen. Tags darauf fuhren wir zu der Adresse, die Vermieter als erste notiert hatten. Und kaum zu glauben, es war die Adresse des Vaters meines Vaters.
Nein.
Der in den 30er Jahren seine Familie verlassen und sich hier niedergelassen und nochmal geheiratet hatte. Ich hatte meinen Vater bis dahin niemals weinen sehen. Er war ein sehr fröhlicher, lustiger Mensch, aber an diesem unvergesslichen Tag war es um ihn geschehen. Wir wurden im Laufe der Zeit allen Familienmitgliedern vorgestellt und täglich mit Wiederschnitzeln und Backhändeln gemästet. Da mein Großvater, ne, das war ja sein Großvater, inzwischen die österreichische Staatsbürgerschaft erworben hatte, war es für uns nach der Rückkehr nach Deutschland ein leichtes, durch nach Einreichung Ungarn. Der Geburtsurkunden bei der österreichischen Botschaft in Hamburg diese Staatsbürgerschaft dann zu bekommen. Und seitdem, 1977, bin ich stolzer Österreicher, leider ohne den berühmten Schmäh und ohne Akzent. Dies war meine Geschichte.
Ist das irre.
Hammergeschichte, oder? Thomas, das ist eine solche Hammerstory.
Wie viel da drin steckt. Also, dass der Großvater abgehauen ist, niemand weiß wohin. Und dann versuchen sie, nach Ungarn einzureisen, scheitern an der Grenze, fahren zurück. Warum landen die dann ausgerechnet in diesem einen österreichischen Kaff? Das gibt's
es
doch nicht.
Es ist so schön.
Ist ja, das toll. Hammer.
Und überleg mal, du triffst auf diese Art deinen Vater wieder, den du Jahrhunderte nicht gesehen hast. Und er lernt jetzt einen Großvater kennen, den er natürlich noch nicht
kannte.
Aber
überleg mal, gar nicht gab, da kann mir doch keiner erzählen, dass das Zufall ist. Das ist doch, das geht doch nicht. Also ich, oder? Wahnsinn, was für eine Geschichte.
Es ist auf jeden Fall toll einfach, es ist wirklich toll.
Und ich dachte jetzt sofort, dann konnten sie doch mal nach Ungarn reisen. Aber viel wichtiger ist, dass sie dann natürlich eine Staatsangehörigkeit bekommen haben und nicht mehr.
Genau, dann waren sie Österreicher und durften dann noch vermutlich dann damit dann auch nach Ungarn reisen. Nur als Heimatloser eben nicht.
Heimatloser, was für ein Begriff, ne?
Oder wie
das da genannt war. Heimatloser Ausländer.
Ja, war das heimatlos?
Mhm, heimatloser Ausländer.
Oh. Heimatloser Ausländer. So, Ralf hat uns geschrieben, Ralf Odrich, unser Liebling Ralf. So, er dachte, er melde sich mal wieder. Er hörte den Podcast Jola rennt immer noch. Den hat er angehört und es ging um die Namenskindung von Kind 2 von Jola, die gerade quer durch die USA marathoniert. Jeden Tag etwas mehr als einen Marathon. So, Ralf sagt, wir haben 3 Kinder. Wir haben uns vor der Geburt bei keinem das Geschlecht verraten lassen. Kleiner Spoiler, ich kann offensichtlich nur Jungs. Vor der Geburt unseres ersten Kindes haben wir es so gemacht, dass meine Frau einen Mädchennamen und ich dann den Jungennamen ausgesucht habe. Wir hatten uns vorgenommen, einen kurzen und einen prägnanten Namen zu wählen. Da meine Frau sich für Mia entschieden hatte, wollte ich einen ähnlichen Namen haben und kam über ein Namensbuch auf den Namen Milo, Kurzform von Miloslav. Mhm. Der Projektname, also während der Schwangerschaft, haben wir ihn das Mi genannt. Da 4 Monate vor seiner Geburt der Großvater meiner Frau verstorben war, hat unser Sohn zu seinem Andenken einen zweiten Namen bekommen und heißt daher Milo Karl. Mhm. Ist auch lustig, Milo Karl.
Kann auch ein Name sein zusammen. Mhm.
Die Namen des zweiten Kindes mussten also, um keine Ungerechtigkeit aufkommen zu lassen, folgende Kriterien haben, ebenfalls nur 4 Buchstaben und als zweiten Namen einen verstorbenen Urgroßvater oder Urgroßmutter. Diesmal hatte ich den Mädchennamen und meine Frau den Jungennamen. Nun ja, wie schon gesagt, diesmal siegte meine Frau und Junge Nummer 2 heißt Jona Walter. Bei Sohn Nummer 3 war ich wieder mit dem Jungennamen dran und tat mich damit sehr schwer, bis ich mal wieder auf dem Weg zur Arbeit am Bahnhof auf den Kopfhörern ein Lied von Rio Reiser hörte. Rio, das war gut, aber Mist, nur 3 Buchstaben. Also habe ich das Alphabet durchdekliniert und jeden Konsonanten an Rio dran gehangen, um zu schauen, wie das klingt. Als ich beim N ankam, war ich sehr zufrieden. Schnell noch ein Blick in die Namensdatenbank, ob es den Namen auch schon gibt. Puh, ja, Namen gibt es offiziell. Damit heißt unser dritter Junge Rion Roland.
Das ist ja toll.
Rion habe ich noch nie gehört.
Ich auch noch nie. Ich hätte jetzt gedacht, dass er checkt und recherchiert, ob das geht und dann merkt, nee, geht leider nicht. Das gibt's. Ist ja irre.
Ja, und er heißt Rion.
Rion.
Ich auch, ich liebe ja Namen, die ich noch nie vorher gehört hatte. Ich bin ja großer Fan davon. Und Rion klingt so ein bisschen irisch irgendwie.
Ja.
Rion Roland.
Ich kenne nur Orion, aber ich kenne nicht Rion.
Orion.
Stell dir mal vor, ein Mensch, der ihn sehr liebt, sagt, Orion. Ja. Och, das ist ja süß.
Ich finde, Rion Roland klingt aber auch richtig
gut. Rion Roland ist natürlich fast schon ein Künstlername. Ne? Da kannst du fast schon was Großes machen.
Rion Roland.
Milo Karl, Jona Walter, Rion Roland. Ja, also die sind ja richtig originell, ne?
Ja. Und er führt nochmal an, wenn ich den ersten Namen beisteuern konnte, dann kam der zweite Vorname vom Großvater meiner Frau und umgekehrt.
Okay, also, ja, verstehe. Das System habe ich verstanden. So.
Ja, bleibt immer schön Liebling. Ralf Oder. Das ist sein Spruch. Sehr gut, bleibt immer schön Liebling. Ralf war ja der, der das, glaube ich, sich ausgedacht hat.
Hat er die Rechte drauf.
Ich meine, dass er das war, der das sich
immer
ausgedacht
hat. Immer schön Liebling bleiben. Ist es heute herrlich. Eine sehr maskuline Ausgabe, oder? Guck mal, Thomas und Ralf haben erzählt und es geht um die drei Söhne und wir haben gleich 6 Männernamen gekriegt. Ja. Das ist ja der Wahnsinn.
Ich habe Juliane.
Okay.
Jetzt frage ich mich gerade, ob ich das erzählt habe von Juliane schon.
Erzähl.
Nee, das ist, glaube ich, nee, das ist noch ganz, das kam das erst
fresh.
Die Woche an.
Exciting.
Juliane Hess.
Bitte, wer?
Mein Name ist Juliane, ja. Ich lebe in der Nähe von Erlangen im schönen Frankenland. Mhm. Ich bin ein relativ neuer Liebling, dazu gekommen über meine Schwester Carola, die euch schon länger hört und euch auch schon mal geschrieben hat. So, freut sich also immer auf die Geschichten, auch von den anderen Lieblingen. So, ich selbst habe mir auch schon mal überlegt, ob ich mal schreiben soll. Heute schreibe ich relativ spontan, nachdem ich die Geschichte von Monika im Supermarkt an der Kasse gehört habe. Das war letzte Woche. Mir ist eine eigene Geschichte eingefallen, die mich damals sehr berührt und auch gleichzeitig nachdenklich gemacht hat. Es war während der Corona-Zeit, vor circa 2 bis 3 Jahren. Ich befand mich in einem Discounter zum Einkaufen, wobei mir gleich zu Beginn eine ältere Frau aufgefallen war. Ich schätze, sie war circa Ende 60. Sie wirkte auf mich sowohl erschöpft, vorgealtert, als auch nachdenklich. Oh. Sie blieb immer wieder vor den verschiedenen Warenregalen stehen. Ich überholte sie, da mein Einkaufszettel etwas länger war. An der Kasse angekommen, stand diese Kundin dann doch wieder vor mir zum Bezahlen an. Sie hatte nur 3 Sachen in ihrem Einkaufswagen. Kartoffeln, Tomaten und ein Stück Käse. Sie sprach leise zum Kassierer, er möge doch bitte zuerst schauen, was alles zusammen kosten würde. Gesagt, getan. Es war irgendein Betrag über 6 €, worauf diese Kundin meinte, den Käse solle er wegnehmen, dafür hätte sie nicht genug Geld. Als ich dies mitbekam, war ich derart berührt von der für diese Frau sichtlich unangenehmen Situation. Gleichzeitig kam mir der Gedanke, wie würdelos es für sie und auch für jeden sein müsse, wenn man sich in Deutschland nach langjähriger Arbeit als Rentner überlegen müsse, ob man sich Käse leisten könne oder nicht. Mein Hals schnürte zu, ich hatte Tränen in den Augen und ganz spontan gab ich dieser Frau 10 € und bat sie, doch alles damit zu bezahlen. Zuerst wehrte sie erschrocken ab, doch als ich meinte, sie solle es doch bitte annehmen, nahm sie das Geld verschämt entgegen, wollte mir jedoch den einzigen Schein, den sie in der Geldbörse hatte, 5 € dafür zurückgeben. Ich lehnte das vehement ab und erklärte ihr, es sei für mich völlig in Ordnung und ich würde dies gerne tun. Sie bezahlte daraufhin ihre 3 Lebensmittel und verließ den Laden, ohne sich noch einmal umzudrehen. Danach bezahlte ich meinen eigenen Einkauf an der Kasse, wobei der junge Mann an der Kasse, vielleicht Anfang 20, meinte, so etwas hätte er noch nicht erlebt und es sei sehr großzügig von mir gewesen. Dazu sagte ich nur kurz, ich hätte dies in diesem Moment spontan und gerne getan und es sei nicht der Rede wert. Jedoch solle er sich mal vorstellen, wie würdelos sich Kunden in solchen Momenten fühlen müssen, wissend, dass andere Kunden so etwas ja oft mitbekämen. Ich ging dann immer noch ganz berührt und mit einem dicken Kloß im Hals in Gedanken an diese Frau nach draußen. Nach ca. 100 Meter sah ich, dass sie ganz in der Nähe auf einer Bank saß. Ich wollte eigentlich nur vorbeigehen, um nicht nochmal ein Schamgefühl in ihr auszulösen, jedoch winkte sie mir mit einer kleinen Geste zu und sagte leise »Danke« und lächelte mich dabei verschämt an. Von mir wahrgenommen, versuchte ich auch zu lächeln, was aufgrund meiner emotionalen Befindlichkeit eher ein sehr verzerrtes und skurriles Lächeln wurde, blickte ihr dabei zwar freundlich, jedoch mit feuchten Augen ins Gesicht, winkte kurz zurück und ging dann wortlos, aber zufrieden weiter. Diese kurze Einkaufssituation begleitete mich gedanklich noch eine ganze Weile und man sieht, sobald die richtigen Trigger verwendet werden, ist sie sofort wieder präsent, sowohl gedanklich als auch emotional. Ich bin dankbar, dass es mir gut geht, in der Situation bin, nicht überlegen zu müssen, ob ich mir Kartoffeln, Käse und Tomaten kaufen kann oder nicht. Ich bin auch dankbar dafür, dass viele mir bekannte Menschen und auch ich selbst Corona und die Pandemiezeit gut überstanden haben. Jedoch wäre dies eine ganz andere Geschichte. Ich freue mich jetzt schon auf die nächsten Sendungen und ja, vor allem, weil ich oft nachts höre und höre euch, wenn ich nicht ein- oder durchschlafen kann. Juliane Hess.
Wow.
Ich weiß, das sind so Begegnungen, zum Glück was Gutes getan und es begleitet sie seit so vielen Jahren. Ach Quatsch, seit 2 bis 3 Jahren erst.
Aber kann ich verstehen. Und dann liest du die Geschichte von Monika vor, ne, die an der Kasse steht, ja, und jemandem hilft. Und, ja, wow. Ja, wir stehen alle mal an der Kasse irgendwie. Ne? Also wenn nicht so viele Leute bestellen würden, würden wir häufiger an der Kasse stehen und könnten häufiger was Nettes machen. Aber das ist doch eine schöne Aufforderung, ne, mal zu überlegen, was kann ich eigentlich mal tun? Wo fällt mir was auf? Irre.
Ja. Dagmar Turner.
Also Schwester schon von Tina.
Von Tina. So, ach, ich muss dazu sagen, es droht wieder eine OP-Geschichte.
Oh, schnell allen Bescheid sagen.
Also ich finde, es ist eine wunderbare, tolle Geschichte.
Aber es kommt gab Blut
wirklich so
drin
einige,
vor?
Die haben wirklich geschimpft, weil sie getriggert okay. wurden durch so OP-Geschichten.
Ja, gut, dass du warnst.
Dass sie gesagt haben, bitte sag Bescheid, weil super. Ich das nicht mit anhören kann.
Wie lange ungefähr? Okay. Lange also, Geschichte, kurze Geschichte?
Ja, ungefähr zwei Minuten. Gut. Also ist nicht so wahnsinnig lang, gar nicht lang. Es ist auch eine Geschichte, die in der Zeitung mal stand. Es ist eine bemerkenswerte okay. Geschichte. Und zwar eine komplett irre Geschichte. Also man möchte diese Geschichte nicht verpassen. Und ich glaube auch, dass jeder sie verkraften kann. Also ich erzähle mal. So, sie sagt Dagmar erstmal danke für diese wirklich auch herzergreifenden Geschichten. Aller Lieblinge aus diesem Liebling-Universum. Man kann so viel lernen und auch zusammen lachen und auch zusammen weinen. Und seit Beginn der Pandemie gehöre ich auch zur Lieblingsfamilie. Und Hausarbeit würde ohne euch alle auch gar keinen Spaß machen. So, weil ihr ja erst mehrfach vom Thema Hirn-OP es hattet, wurde ich sofort aufmerksam, als mich heute dieser Newsletter erreichte. Ein Newsletter von einer Webseite, die heißt unendlichgeliebt.de/Seelenfutter, finde ich auch ganz lustig. Hier ein Auszug aus dieser passenden Geschichte. Die deutsche Musikerin Dagmar Turner, 53 Jahre alt.
Das ist doch sie. Heißt sie nicht Dagmar Turner? Was machst du?
Jetzt bin ich verwirrt.
Aber du hast doch gerade gesagt, ich habe doch den Namen aufgeschrieben.
Ich weiß, aber ich hatte das überhaupt nicht. Ach, wahrscheinlich. Jetzt muss ich erst mal nachgucken, ob diese Geschichte wirklich von Dagmar Turner ist, weil ich glaube nicht, dass sie von sich selber
erzählt. Ich glaube das auch nicht. Es sei denn, das ist ein.
Nein, ich glaube, da habe ich jetzt gerade. Ja, sie hat es wahrscheinlich jetzt wiedererkannt und hat gesagt irgendwie, was erzählt er da? Ich habe doch die Geschichte geschrieben und nicht Dagmar Turner. Also die Geschichte, weißt du.
Dass du immer die Brille abnimmst, um zu lesen, das ist
verrückt. Ja, das ist besser für so kleine Sachen.
Ist nur so absurd. Ich habe die Brille immer gebraucht zum Lesen.
Ja, das ist eine andere Brille, aber ich werde mein Leben lang, und das ist das Gute, ein Leben lang ohne Brille lesen können.
Das ist schön.
Das hat der Arzt gesagt, seien Sie einfach froh darüber. Okay, entschuldigt bitte. So, jetzt Martina, du hast natürlich jetzt schon die ganze Zeit gedacht, Alter, warum sagt der von Dagmar Turner? Die Geschichte handelt von Dagmar Turner, aber ich bin doch Martina Menger. Mhm. So, also jetzt war ich wirklich, ich hatte dann das versehentlich aufgeschrieben. Martina Menger hat es
okay,
uns geschrieben.
Okay, hallo Martina.
So, Achtung. Die deutsche Musikerin Dagmar Turner, 53, unterzog sich einer Operation, um einen Hirntumor zu entfernen. Routine für die operierenden Ärzte. Was diese Operation besonders machte, war die Tatsache, dass Dagmar während des Eingriffs auf ihrer Geige spielte. Der Tumor, und es gibt auch ein Video dazu, das könnt ihr auch im Blog auf Viva der Tag
sehen. Aber was ist das für eine Narkose, wenn man dann trotzdem spielen kann?
Naja, das ist so eine sogenannte Wach-OP bei einer Gehirnoperation.
Ja, du darfst ja nicht ganz manchmal, weg, darf ja keine Vollnarkose sein.
Genau, weil du musst reagieren und ja, also bei
Dagmar
war es
auf
jeden
Fall. Du warst doch bei einer Hirn-OP dabei, da war man doch festgeschnallt, als du dabei warst.
Absolut,
ne?
Festgeschraubt, okay. Der Kopf ist in so eine Schraubzwänge festgeschraubt, okay. Darf sich nicht bewegen.
Aber du musst doch für die Geige, da musst du doch mit der Schulter auch arbeiten.
Ja,
das ist ja Wahnsinn.
Ja. Also eine Wach-OP hat mir der Professor ja auch gesagt, das ist für keinen Spaß, weder für den Patienten noch für die operierenden Ärzte. Aber manchmal müssen sie erkennen, wie weit können sie an das Gehirn ran, an das Gewebe. Und deswegen kriegst du, wie viel ist 2 plus 2? 4. Und wenn du nicht mehr weißt, wie viel 2 plus 2 ist, dann wissen sie, hier dürfen wir auf keinen Fall weitermachen.
Ach, okay.
Man braucht also die Reaktion oder muss wissen, kann er noch Wörter bilden, der Patient? Und da gibt es in seltenen Fällen diese sogenannte Wach-OP am Gehirn. Aber das macht man ganz selten und sehr ungern. Bei Dagmar war das eine solche Operation. Der Tumor befand sich in der Nähe von Hirnregionen, die für die Feinmotorik der Hände und Finger verantwortlich sind. Aus Sorge, diese Fähigkeiten zu verlieren, entschied sich Dagmar gemeinsam mit den Ärzten für diesen ungewöhnlichen Schritt. Und während des Eingriffs weckten die Ärzte Dagmar auf, damit sie insgesamt 2 der 5,5 Stunden dauernden Operationen spielen konnte. Dabei konnten die Ärzte die aktiven Hirnareale während des Spielens beobachten und schützen. Dagmar musste sich sehr konzentrieren, denn sie war in einer festen Position fixiert und jede kleinste Verschiebung hätte ihr Leben für immer verändern können. Doch die Ärzte führten die Operation mit höchster Präzision durch und bereits nach 3 Tagen wurde Dagmar aus dem Krankenhaus entlassen. Wahnsinn, oder? Sagt hier Martina. Und wie mutig von Dagmar. Statt sich von Angst und Zweifeln überwältigen zu lassen, entschied sie sich, den Weg des Vertrauens und der Hoffnung zu gehen.
Das war eine Sängerin?
Ja, eine Musikerin. Naja, Geigenspielerin.
Ja, denn eben dachte ich, du hast die als Sänger. Ich habe das missverstanden. Erst dachte ich, das sei eine Sängerin. Also ich würde ja dann auch Geige spielen. Ich kann nur nicht Geige spielen. Weißt du, was ich meine?
Ja. Ja,
Also
ich weiß.
um zu zeigen, dass die Fingerfertigkeit noch tipptopp ist. Das bringt ja nichts, wenn wir zwei Geige spielen. Da denken ja alle Anwesenden
Nein.
nur, was macht die da?
Ja, aber sie war Musikerin und wollte
Die
nicht
konnte
riskieren,
das.
dass sie die Karriere nicht mehr
Na klar.
fortführen kann, weil Feinmotorik
Na klar.
beeinträchtigt wurde. Und aber alleine dieses Bild, das Video, das es dazu gibt, findet ihr bei uns im Blog auf
Ja,
vivadertagliebling.de.
aber das kann ja auch nicht jeder schauen und jede, wenn da so ein offener.
Ja, aber das kann man ja dann
Okay.
einfach selber
Okay.
entscheiden.
Wow.
Das kann vielleicht noch jeder selber für
Ja,
sich entscheiden.
natürlich. Aber danke, Martina. Wow. Okay.
Ja. So, warte mal doch. Also, geh ich mal hier durch. So. Malia heißt sie, Malia Schwenk. Die hat sich neulich gefreut über die Geschichte des Ersatzbusfahrers in Berlin. So ein Sonderzug, Bus nach Pankow. Dies ist der Sonderbus nach Pankow da. Hat ihr gefallen und ich habe mir auf meiner täglichen Pendelstrecke, eine Stunde mit Bus und U-Bahn durch Stuttgart, schon überlegt, was die BusfahrerInnen links und rechts so erzählen konnten. Das hat der Busfahrer damals ja gemacht auf der
Ja.
Fahrt. Hat immer so die ganzen Sehenswürdigkeiten links und rechts oder was auch immer es da zu sehen gab, hat davon erzählt. Ja, sie hat sich gefragt, was wäre wohl in Stuttgart da zu erzählen? Wenn Sie jetzt rechts um die Ecke spähen, können Sie einen Teil der Weißenhofsiedlung erspähen? Hier links durch die Bäume das Museum, in dem das erste Automobil steht. Dort oben der erste Fernsehturm der Welt. Durch dieses Tor können Sie vielleicht einen Elefanten erspähen und so weiter. Letzte Woche habe ich dann gleich zwei Busgeschichten erlebt, die ich gerne teilen möchte. Auf meinem Heimweg bin ich wie jeden Tag zusammen mit einer ganzen Horde SchülerInnen in den Bus gestiegen. Mir ist gleich schon aufgefallen, dass der Busfahrer ausgestiegen ist und die Menschen auf die beiden Türen verteilt hat. Kurz nachdem er losgefahren ist, meldete er sich über das Mikrofon und heißt uns im Bus willkommen, hofft, alle SchülerInnen hatten einen angenehmen Schultag und können den freien Nachmittag jetzt genießen und wünscht eine angenehme Fahrt. Ich war ganz verwundert und traute meinen Ohren nicht. Erst als der gesamte Bus lachend applaudierte. Kurz vor der Endstation entschuldigte er sich für die 4 Minuten Verspätung, da es an den letzten Haltestellen so voll gewesen war, und hofft, dass wir unsere Anschlüsse, die er alle einzeln aufzählte, noch erreichen oder die nächste Bahn nehmen können. Der ganze Bus applaudierte ein zweites Mal, verwundert. Leider hatte ich keine Zeit und traute mich auch nicht, den Busfahrer anzusprechen, um mich für die nette Sie hat geschrieben, Verbüßung.
Verbüßung?
Ich weiß, aber aus welches
Begrüßung?
Wort mag das gewesen sein? Wahrscheinlich Begrüßung. Aus Verbegrüßung wurde auf jeden Fall
Okay,
Verbüßung. Wahrscheinlich hat sie es diktiert. Und auch Aufheiterung meines Tages zu bedanken. Ja, diese Busfahrer gibt es wirklich und nicht nur in Berlin. Ich hoffe, dass ich vielleicht nochmal zufällig oder auch absichtlich bei ihm mitfahren werde. Die zweite Geschichte ereignete sich in meiner wirklich gewöhnlichen Nachbarschaft, die neben einem Supermarkt und einer schlecht besuchten Kneipe absolut nichts zu bieten hat, außer sehr netten Nachbarn und moderaten Mietpreisen. An einer Bushaltestelle hielt ein Bus, aus dem 20 bis 30 Männer aussteigen, die mit wohlgemerkt verschiedenen großen Fotoapparaten auf der Straße diesen Bus fotografierten. Ich wunderte mich wirklich und stapfte mutig auf den in gelber SVE-Warnweste gekleideten Mitarbeiter zu und fragte, was diesen Bus denn so besonders macht. Er erzählte mir, das sei eine historische Stadtrundfahrt und dieser Bus sei ein
Oh.
Museumsstück und zu der Zeit einer der wenigen elektrischen Oberleitungsbusse. Das sind also Busse, die fahren zwar auf der Straße, sind aber mit einer Oberleitung verbunden, weil sie Strom
Wie so
bekommen.
eine
Habe ich in
Straßenbahn
Salzburg
früher.
gesehen,
Wo
neulich
hast du
erst.
das gesehen?
In
Okay.
Salzburg gibt es solche Busse. Sind da keine Straßenbahnen, die auf Schienen fahren, aber so Busse. Man muss dazu sagen, der Bus muss bis vor wenigen Jahren ganz normal unterwegs gewesen sein, sonst hätte ich mich nicht so gewundert. Neuere und ähnliche Modelle fahren heute im Linienverkehr durch Esslingen. Nach kurzer Recherche fand ich aber heraus, dass die O-Busse in Esslingen wohl wirklich etwas Besonderes sind, mit eigenem Wikipedia-Eintrag. Ich habe mich schon so manches Mal gefragt, wie es wohl ist, in einer Stadt zu leben, in der andere Urlaub machen und im Hotel übernachten. Jetzt weiß ich es, sehr normal. Es gibt ein paar Bilder auch von diesen Bussen, die stelle ich auch in den
Okay.
Blog. Die hat sie auch mitgeschickt, dann kann man sich mal einen
Aber
Eindruck
sehen die
machen.
historisch aus, die Busse?
Ja, der Bus sieht schon so ein
Okay.
bisschen historisch aus. Der sieht schon so ein bisschen besonders aus. So, dann gucken wir mal, das ist vielleicht auch noch. Witzigerweise, auch lustig. Miriam Bay hat uns geschrieben, Ich habe heute in der U-Bahn in Stuttgart,
auch Stuttgart,
wir sind schon wieder in Stuttgart, okay, habe ich dieses tolle Gedicht von Annemarie Zornack gelesen und dachte, das ist doch was für eure Lyriksammlung. Das heißt Geheimtipp. Mhm. Hat nur 3 Zeilen, ganz kurz. Du kannst mein Parfum ruhig mitbenutzen. Was meinst du, wie du dich dann liebst, wenn du mich an dir erschnupperst?
Warte, nochmal, nochmal. Herzliche
Grüße von eurem Liebling Miriam aus Essling. Du kannst mein Parfum ruhig mitbenutzen. Was meinst du, wie du dich dann liebst, wenn du mich an dir erschnupperst?
Wenn du mich an dir...
Weil er sie so liebt. Was meinst du, wie du dich dann liebst, wenn du mich an dir erschnupperst?
Das ist ja toll. Ja, das ist natürlich auch die Frage. Die Situation hatten wir ja alle vielleicht schon mal, wenn wir, wenn der Duft an der Liebsten oder am Liebsten so schön war und man den dann sich selber auch aufsprühte und merkte, riecht ganz anders, duftet ganz anders. Mhm. Ne? Das ist ja von Haut zu Haut, von Mensch zu Mensch verschieden. Aber wie schön. Oh, danke, Miriam.
Oder?
Immer gut, wenn es Lyrik gibt in im ÖPNV. Ne?
Absolut. Jan Theden hört uns übrigens. Gruß geht raus hier nach Elmshorn. Er sagt ein liebes Moin hier aus der Stadt, aus dem die Kölnflocken, Michael Stich und ich, hervorgegangen sind. Echt, ich hätte gedacht, die Kölnflocken sind
ja, aber die haben ja ein Doppel-L.
Haben ja einen Anfang genommen. Ich weiß. Auf jeden Fall, dafür ist Elmshorn.
Ist Otto darüber auch bekannt. Aus Elmshorn?
Ich glaube nicht.
Wo ist der nochmal her?
Elmshorn ist glaube ich, nicht Ostfriesland. Ne? Der ist eher aus Emden, glaube ich.
Wo ist denn Elmshorn genau?
So Hamburg, die Ecke, okay. So. Hamburg und dann so ein bisschen, bisschen nördlich, meine ich. Hamburg, ja. Michael Stich und ich hervorgegangen sind, hat er geschrieben, letzteres wäre für euch interessant, wenn ihr mal einen professionellen Minigolfer in Residence benötigt, der auch eine vermeintlich angenehme Telefonstimme hat. Ist lustig, habe kurz mal ein bisschen recherchiert, Jan Theden ist wirklich auch, also ich glaube, er hat auch noch einen richtigen anderen Beruf, aber er ist mehr oder weniger professioneller Minigolfspieler und spielt Turniere.
Oh, ich habe so lange nicht mehr Minigolf gespielt. Wann habe ich denn das letzte Mal? Vor anderthalb Jahren habe ich das letzte Mal Minigolf gespielt. Aber auch cool wieder, auch in New York. Habe ich dir die Fotos gezeigt davon?
Minigolf
am Hudson. Da gibt's so am Pier, gibt's eine Minigolfanlage. Gibt ja mehrere natürlich, aber das war auch so ein wunderschöner Tag im Herbst. Und natürlich ist auch ein Ball im Wasser gelandet. Das gibt es doch gar nicht, ausgerechnet. Ja, okay.
Okay. Oh, jetzt noch, wo wir auch bei Lyrik sind. Wirklich eine coole Geschichte von Philipp Arnold.
Was ist denn mit Jan Theden? Der will uns einfach nur sagen, dass er unser Medien...
Nee, er wollte einfach nur sagen, okay, genau. Gut zu wissen. Ich wollte nur mal kurz mal sagen, dass er uns hört und dass es ein professioneller Medien
ist. Perfekt. Ja, wenn wir mal eine Frage haben, wissen wir, wie wir fragen. Liebling sehr an. Gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut.
So, pass auf, ich bin Philipp. Ja. Wohne südlich von Stuttgart.
Sag mal, was ist denn mit Stuttgart heute?
Ja, Stuttgart ist Nest.
Also
Nest.
So Wahnsinn.
Verheiratet, 2 Kinder, 4 und 7 und sorge dafür, dass bei Erstellung neuer Softwareprogramme und Systeme alles gut zusammenpasst. Spiele sehr gerne alles, was mir unter die Finger kommt und beschäftige mich damit, wie man möglichst einfach die Hoheit über seine eigenen Daten behält. So. Ich höre euch schon gefühlte Ewigkeit immer sehr dankbar, auch für die Themenvielfalt, für positive Einstellung gegenüber allen Dingen. Er ist zwar ein paar Folgen beim Hören hinterher, aber ich hoffe, ihr seid noch nicht auf dieses Fundstück gestoßen, von dem ich dachte, dass es vielleicht euer poetisches Interesse erregen könnte. Und ich bin so froh, dass er mich nochmal darauf hingewiesen hat. Ich war nämlich vor einiger Zeit schon mal und hatte von ihm gehört und hatte es aber komplett vergessen. Seit ein paar Wochen gibt es unter kurt-bloch.com alle Gedichte von Kurt Bloch zum Nachlesen und Hören. Kurt Bloch war ein deutscher Jurist, der von den Nationalsozialisten verfolgt in den Niederlanden mehrere Jahre untertauchte und während dieser Zeit über 400 Gedichte in einem satirischen Magazin veröffentlichte, sozusagen ein Untergrund.
Haben wir den nicht in einem der 13 Gedichte gehabt?
Nee, Kurt Bloch glaube ich nicht.
Aber wir haben schon mal über Kurt Bloch ausführlich gesprochen.
Und da, genau, und jetzt ist die Frage, ob ich damals schon mal groß erzählt hatte.
Ist egal, mach's nochmal, über den kann man nicht genug reden.
Und ich habe aber das in meinen Unterlagen nicht gefunden.
Dann müsste ich wirklich in meinen alten Lieblingen gucken.
Ja, das ist zu lange her. Ich war auf jeden Fall so froh. Und diese Webseite gab es damals natürlich noch nicht.
Ach so.
Und diese Webseite ist wirklich ganz toll.
Okay,
die ist super gemacht. So, also Kurt Bloch, damals als die Nationalsozialisten 33 in Deutschland dann an die Macht kamen und dann die jüdische Bevölkerung ausgegrenzt haben, verfolgt haben, ist geflüchtet aus seiner Heimatstadt Dortmund in die Niederlande. So, dann sind 1940 die Truppen, die Deutschen, in den Niederlanden einmarschiert. wurden wieder diskriminiert und es gab massenhafte Deportationen, 42 und systematische Vernichtung und so. Und da ist er untergetaucht und hat dann kleine Magazine mit selbst verfassten Gedichten gestaltet. Und der Titel war Het Onderwater Kabarett, das Unterwasserkabarett. Und es gab Reime auf Niederländisch, auf Deutsch. Er hat den Kriegsverlauf kommentiert, hat die Faschisten verspottet. Es gab ein paar Einblicke in seine Gemütszustände, die sich so abwechselten zwischen Hoffnung und Verzweiflung. Und alle Hefte wurden jetzt, 80 Jahre später, zum ersten Mal öffentlich präsentiert. Wunderbares Zeugnis dieser Zeit damals, aber auch Zeugnis von kreativem Widerstand und auch dem Glauben an die Sieg der Menschlichkeit. Und ist wirklich ganz toll. Und Philipp sagt, diese Gedichte sind auch großartig aufbereitet in drei Sprachen, Englisch, Niederländisch, super. Deutsch. Ja. Ne? Und es wechselt immer zwischen Originalsprache Niederländisch und Originalsprache Deutsch. Mal hat er so geschrieben, mal so. Mhm. Dann gibt es Fotos auch von diesen Originalseiten dazu. Man kann manchmal auch anhören, wie das Gedicht ausgesprochen wird. Und am Anfang gibt es, ist ähnlich eigentlich wie die 13 Gedichte, am Anfang gibt es so zu den enthaltenen Gedichten auch noch ein paar Hintergrundinformationen, die das Ganze so in den Kontext stellen. Und Philipp ist total begeistert. Ich bin auch davon begeistert. Den Link findet ihr dann auch im Blog auf vivadertagliebling.de. Und ich habe jetzt kurz mal so ein paar, damit wir mal hören, was da so gesagt wird. Manche Gedichte sind auch etwas länger, es gibt aber auch so ein paar kurze.
Das du musst dazu sagen, dass der, sich mit C, dass der sich mit C schreibt.
Genau, der Kurt Bloch.
Vielleicht findet man ihn sonst.
Der hat zum Beispiel gedichtet, das eine Gedicht heißt das Unterwasserkabarett. Und da ist die Anfangszeile, sorgfältig hält man es versteckt. Man will nicht, dass man es entdeckt. Denn wenn man dich damit erwischt, mein Freund, dann bist du weg wie nischt. Das hat er zum Beispiel gemacht. Dann gibt es ein Gedicht, oder ich glaube, es ist auch noch aus dem gleichen. Hallo Yvonne, über mehr als 1000 Meilen versuche ich, dich in meinen Gedanken anzupeilen. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich weiß nicht einmal, ob du noch im Leben bist. Als Opfer eines gemeinen Verrats bist du dem Schicksal preisgegeben und musst unermessliches Leid ertragen. Ich würde dir so gerne helfen, wenn ich könnte, und kann nichts tun. Hallo Yvonne, ich glaube, Yvonne war seine Schwester. Da hat er auch einen Brief geschrieben, der dann auch, glaube ich, da abgedruckt wurde. An meine deutschen Leser. Vielleicht kommen euch die Gedichte, die ich in eurer Sprache schrieb, in späteren Zeiten zu Gesichte und täten sie es, wäre es mir recht lieb. Und lest ihr sie, müsst ihr nicht denken, die sind nun nicht mehr aktuell. Drum kann man sich das Lesen schenken, drum weg damit und möglichst schnell. Denn amüsant ist die Lektüre, für manche Leser, Leute sicher nicht. Die sehen, man sitzt hier über ihre verflossene Dummheit zu Gericht. Die Dummheit der vergangenen Zeiten, denn die steht grausam hier zu Buch. Die sie schwer büßten und bereuten, für ihr Gefühl schon schwer genug. So schwer, dass man vergessen möchte, und ein Erinnern brächte Pein. Drum scheint dies Buch euch eine schlechte Aufgrabung alten Leids zu sein. Ihr wähnt euch endgültig entflohen dem Schatten der Vergangenheit und denkt nicht dran, dass euch bedrohen der gleiche Schmerz, das gleiche Leid. Wenn man euch eure alten Fehler nun wiederum vergessen lässt, dann führt ein neuer Puppenspieler euch zu einem neuen Schlachtfest. Denn ihr lasst euch so leicht umgarnen, bla bla bla. So, also nur um zu zeigen, wie der so getextet hat, auch mit welcher Leichtigkeit teilweise. Das ist wirklich irre. Und diese Webseite ist ganz toll gemacht.
Ach, schön.
Kann man unglaublich drin stöbern, was erkennen. Also das ist ein absoluter Lesetipp. Und ich bin so dankbar, dass Philipp uns hier dazu nochmal geschrieben hat. Richtig cool.
Oh, das ist toll. Doch, ich meine, du hast, ich kann nochmal nachgucken bei 13 Gedichte, ob er da drin war. Ich weiß es jetzt auch nicht mehr aus dem Kopf, aber wir haben drüber Gedichte gesprochen. Und das ist, das ist natürlich, also Kurt Bloch ist ja jetzt nicht so der, also ist natürlich, hat immer so einen gewissen Witz, ne, bei aller Tragik. Aber das ist, der hat nicht so Gebrauchslyrik gemacht, dass man mal eben so ein Vierzeiler oder so ein, ne, oder mal eben so zwei, drei schnelle, Zeilen da hat, sondern das sind alles, das sind keine Epen, aber das sind schon längere Brocken und das ist, da muss man sich richtig was vornehmen, finde ich. Also das ist meistens, es ist alles politisch, es ist alles historisch. Das ist nicht so, ne, wir sind ja Team Mascha Kaleko, da ist auch zwischendurch mal was bei, wo man denkt, ach, das ist ja was ganz Unbeschwertes. Das ist es bei Bloch eigentlich nie, was ich aber ganz gut finde, ne?
Ja, ja. War aus dem Untergrund. Genau. Ich glaube, diese Hefte wurden ausgestellt vor einiger Zeit irgendwo. Und anlässlich dessen hatte ich damals schon so ein bisschen erzählt. Aber jetzt ist diese Webseite eben draußen. Toll, das ist wirklich ganz toll. So, da haben wir noch zwei kurze Sachen zum Schluss. Christine Pirschel einmal. Nun zur Geschichte meiner Oma, die mit ihren 96 Jahren noch immer im Hause wohnt, aber leider auf immer mehr Hilfe angewiesen ist und langsam in eine Demenz gleitet. Hatte ich noch nicht erzählt, oder? Die 96-Jährige, wir hatten es nämlich neulich mal mit der 90-Jährigen. Ich habe die Geschichten all meiner Großeltern immer geliebt, aber meine Oma mütterlicherseits hatte viel Spannendes zu erzählen. Sie wuchs als Kind eines Eisenbahners und einer Hausfrau mit 7 Geschwistern in Schlesien auf. Da war immer was los zu Hause. Mit 16, auch das wieder so eine Biografie, machte sie eine Lehre zu einer zur Sekretärin in einer Kanzlei. Eines Vormittags erschien ihr während der Arbeit ihr Vater und verabschiedete sich von ihr, sagte ihr, wie lieb er sie habe und dass er immer auf sie aufpassen würde. Der erschien ihr in Gedanken. Meine Oma brach in Tränen aus und ließ sich nicht mehr beruhigen, sodass man sie schließlich nach Hause schickte. Dort lag ein Telegramm im Briefkasten. Ihr Vater hatte einen Arbeitsunfall gehabt und war genau zu dem Zeitpunkt verstorben, als sie ihn gesehen hatte. Auch Jahrzehnte später beim Erzählen dieser Geschichte hatte meine Oma Tränen in den Augen, aber sie sagt auch, dass ihr der Abschied ein großer Trost war und es ihr so viel bedeutet, zu wissen, dass er auf sie aufpasst. Ich hoffe, ich habe die Laune nicht zu sehr gedrückt, aber ich bin so fasziniert von dieser Geschichte, schreibt Christine, dass ich sie mit euch teilen wollte.
Das ist aber auch was. Dafür sind wir sehr dankbar. Das ist aber auch was. Sag mal.
Oder?
Ja, und was haben wir denn, dadurch, dass ja auch Thomas seine Geschichte erzählt hat, ganz am Anfang heute, wo es ja auch um so eine eigentlich auch unter anderem um eine Vatergeschichte geht und jetzt von Christine die Geschichte, Väter, die einfach weggehen oder die weggehen, ob nun freiwillig oder unfreiwillig, das ist ja irre, dass das heute so Thema ist.
Ja. So, und dann haben wir noch zum Schluss, ich hätte noch eine Hirn-OP-Geschichte, die ist ja etwas länger, vielleicht machen wir sie als
Was ist denn jetzt, dass wir so Hirn-OP, also...
Ja, ich weiß.
Der Hirn-OP-Podcast.
Aber gut, aber das hat damit nichts zu tun. Da, hier geht es nochmal um diese kleine Geste, wenn man sich heulend aufs Bett wirft.
Die Teenie-Geste.
Wir haben mal darüber diskutiert, gibt es das im echten Leben? Wir haben festgestellt, das machen Menschen wirklich, also nicht nur in Filmen. Und Tatjana Zuboff schreibt gerade, also sie hört uns manchmal beim einsamen Abendessen. Aber ihr Lieben da draußen, die ich zum manchmal einsamen Abendessen höre, seitdem mein Mann nicht mehr lebt. Und die er mir aber alle das Leben dadurch fröhlicher macht. Und ja, ich bin jetzt kein Teenager mehr, bin schon etwas älter. In allergrößter Verzweiflung habe ich auf dem Bett gelegen, mit dem Gesicht in die Kissen vergraben, damit die Nachbarn mein Schreien nicht hören konnten, als mein Mann vor 6 Jahren gestorben ist, nach über 40 Jahren glücklicher Ehe, unwiderruflich das gemeinsame Leben vorbei, großes Leid vor dem Tod. Und wie das halt so ist, wenn man auf einmal alleine ist. Ja, da liegt man dann auf dem Bett und weint sich die Augen aus bis zur Erschöpfung. Das ist kein Spezialgebiet für Teenager. Das wollte ich euch erzählen, nachdem ihr danach gefragt habt. Mir geht es heute wieder gut, auch wenn ich diesen wunderbaren Menschen täglich vermisse. Ich bin keineswegs einsam und euer munteres, fröhliches, auf tiefsinniges Geplauder ist eine große Freude, immer. Herzliche Grüße aus Berlin von Tatjana.
Boah, Tatjana, das ist so wichtig, dass du uns das schreibst. Das ist so wichtig, damit wir dieses Bild aus dem Kopf kriegen, dass es ein Klischee ist, dass Teenager das machen. Jetzt sieht man eine erwachsene, gestandene Frau, weißt du, die einfach ihren Kummer in die Kissen heult und schreit, um diesen Dampf loszuwerden, der nicht so schön ist und um danach vielleicht besser atmen zu können. Das ist gut. Gut, dass du uns das sagst. So,
dann vielleicht noch diese zum Schluss, weil es ein bisschen positiver noch endet dann. Von Anke Großgebauer. Meine Schwägerin hat mir den Podcast empfohlen. Ich bin ihr sehr dankbar. Es stellt sich eine wunderbare Ruhe ein, wenn ich den Podcast höre. Und jetzt noch kurz zum Thema mysteriöse Zufälle. Ich bin Apothekerin und arbeite in einer öffentlichen Apotheke. Eines Tages kam eine sehr betagte Dame zu uns. Als sie meinen Nachnamen las, also Großgebauer, fragte sie, wo ich denn gebürtig herkomme. Ich lebe zwar nur circa 130 Kilometer von meinem Heimatdorf, das keine 70 Einwohner hat, entfernt. Trotzdem stutzte sie und es stellte sich heraus, dass sie tatsächlich mit meinem Großvater, geboren 1920, zur Schule gegangen war und auch im Hause meiner Urgroßeltern oft zu Besuch war. So kam es, dass meine Urgroßmutter eben dieser Dame ein Geschenk machte, als sie heiratete und fortzog. Es handelte sich um kleine Tellerchen, die zwar keinen großen Wert haben, von denen sie sich jedoch nie trennen konnte. Beim nächsten Besuch in der Apotheke brachte sie mir diese kleinen Tellerchen mit und so haben sie ihren Weg zurück in unsere Familie gefunden. Die Dame meinte, ihre Familie könne ja nichts anfangen, aber vielleicht hätten sie für mich ja einen ideellen Wert. Und das haben sie auch. Ich grüße alle Lieblinge. Ist auch lustig, oder? Ich meine, du bist 130 Kilometer entfernt von zu Hause. Und da kommt aber eine Frau, die deinen Großvater kannte und die Teller geschenkt
Namensschilder
bekommen
hat. Namensschilder sind wichtig. Das ist manchmal ganz gut. Das sind gute Conversation Pieces. Weißt du, kannst du direkt mal fragen, guckst du drauf, machst dir deine Gedanken. Wer weiß, wie oft diese Frau schon in der Apotheke war und dachte, dieser Name kenne ich. Wann spreche ich sie an?
Ja, Großgebauer.
Super.
Ja, den gibt es jetzt nicht so häufig vermutlich, aber er klingt jetzt auch nicht so ganz exotisch, ne? Okay. Leute, das soll es für heute gewesen sein. Dankeschön, dass ihr alle wieder mit dabei wart. Es war toll. Wie war der Tagliebling @gmail.com? Das ist unsere Adresse. Wir freuen uns, von euch zu hören, denn es gibt Geschichten, die berühren, die amüsieren, die helfen einfach weiter. Sie erzählen etwas übers Leben und für die sind wir alle so dankbar.
Bis dann, Milo, Jona, Rion.
Bis dann, Karl, Walter, Roland.